Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Und ich muss sagen, von ein paar Gewissheiten werden sich Theaterfreunde verabschieden müssen. Wir erfahren mehr in dieser Sendung über die Zukunft des Berliner Theatertreffens. Und noch mehr Theater. Diesmal Hamburg. Wir schauen brutalen Potentaten beim Morden zu. Dann wollen wir wissen, wie Deutschlands oberste Kulturpolitiker der Kultur in der Energiekrise helfen wollen. Und wir erinnern natürlich an einen der größten deutschen Drehbuchautoren, an Wolfgang Kohlhaase. Ein Mann mit einem Satz, der einem irgendwie auch grundsätzlich weiterhilft, wie ich finde.
Ich habe immer sehr gern gehabt den Berliner Satz, der da heißt, wer weiß, wofür tut es.
Ein Mann, ohne den der deutsche Film kaum denkbar gewesen wäre. Mit 91 ist er gestorben. Wolfgang Kohlhaase, Drehbuchautor, der, glaube ich, vielen was vormachen konnte und der dafür stand, Dinge nicht immer vollständig auszuformulieren, sondern immer auch Räume offen zu lassen in den Dialogen, wie er uns selbst auch mal im Interview erzählte.
Eine gute Geschichte braucht Zwischenräume. Zwischenräume sind eine eigene ästhetische Kategorie und auch Schauspieler lieben Zwischenräume. Es muss ja in einer Geschichte, wenn man einen Film macht, möglichst viel gesagt werden, aber es muss nicht über alles geredet werden.
Der Regisseur Andreas Dresen hat mit ihm gedreht. Sommer vom Balkon zum Beispiel, diese bezaubernde Geschichte zweier Freundinnen in Berlin. Wir haben ihn heute angerufen.
Er hat mal gesagt, dass ein Film dadurch sozial genau wird, dass man sich daran erinnert, dass man die ersten 6 Jahre seines Lebens aus dem Fenster gesehen hat. Wolfgang hätte sich sicherlich nicht in ferne Galaxien begeben, sondern er hat sich immer für die Welt vor der Haustür oder vor dem Küchenfenster eben interessiert.
Berlin, Ecke Schönhauser, der Fall Gleiwitz, ich war 19, der nackte Mann auf dem Sportplatz, Solo Sunny natürlich, der Aufenthalt in Zeiten des abnehmenden Lichts. Für all das stand Wolfgang Kohlhaase, der Drehbuchautor. Peter Klaus erinnert an ihn.
Kohlhaases Geschichten blickten stets deutlich auf die Realität, was ihm, dem in der Regel linientreuen Kader, zu DDR-Zeiten manch Schimpf einbrachte. Doch er brachte Renommee und Preise. Und so durfte er mehr als andere in Potsdam-Babelsberg gelegentlich, etwa 1974 im Künstlerdrama Der nackte Mann auf dem Sportplatz, die Schattenseiten des Alltags Andersdenkender reflektieren. Ganz leise, versteckt, hintergründig, versteht sich. Doch aufs leise, versteckte, hintergründige verstand er sich bestens. Und darauf sich die richtigen Arbeitspartner zu suchen.
Die Frage, mit wem man arbeitet, das ist die wichtigste Frage, bevor man überhaupt anfängt.
Die wichtigsten Regisseure für Kohlhaase waren in der DDR Gerhard Klein. Er inszenierte zum Beispiel 1957 die legendäre Milieustudie Berlin Ecke Schönhauser, Konrad Wolf, der Regisseur von Solo Sunny und Frank Bayer, der das lange von den Zensoren zurückgehaltene Zweite Weltkriegsdrama Der Aufenthalt verfilmte. Zum bedeutendsten Partner nach dem Mauerfall wurde der Regisseur Andreas Dresen.
Er guckt ähnlich auf das Alltägliche. Er ist auf eine ähnliche Weise an Menschen interessiert und an sozialer Genauigkeit. Und er ist ein ausgesprochen kollegialer Partner.
Die von Andreas Dresen leichtfüßig inszenierte Komödie Sommer vorm Balkon, 2005 vom Publikum gefeiert und international mit zig Preisen überhäuft, wurde Wolfgang Kohlhaases größter Nachwendeerfolg. Freilich, die Schärfe der Filme, mit denen er einst ungeschönt dem Alltag in der DDR nachspürte, die Kraft, mit der er gegen die herrschende Doktrin vom Menschen als Kollektivwesen angegangen war, war perdu. Kohlhaases großes Können, in Witz und Dramatik bittere Wahrheiten zu verpacken, wurde nicht mehr gebraucht. So verschrieb er sich der leichten, dabei allemal geistreichen Unterhaltung, wandelte sich vom Kritiker zum Plauderer. Die Kunst der scheinbaren Anpassung war für ihn stets eine leichte Übung.
Ich habe immer sehr gern gehabt den Berliner Satz, der da heißt, wer weiß, wofür tut es. Das heißt, in jedem Vorteil steckt ein Nachteil, in jedem Glück ist auch ein Unglück verborgen. Wo etwas gewonnen wird, geht etwas verloren. Also dieses doppelte Gesicht der Realität, das gehört zu meinem Lebensgefühl.
Wolfgang Kohlhaase, er schrieb auch das Drehbuch für den Film In Zeiten des abnehmenden Lichts über DDR-Geschichte vor dem Hintergrund einer Familie und 4 Generationen. Regisseur war Matti Geschonek. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Drehbuch zu In Zeiten des abnehmenden Lichts. Was hat dieses Drehbuch, vielleicht kann man an dem Beispiel etwas sagen über die Arbeit über das Schreiben von Wolfgang Kohlhaase. Was hat dieses Drehbuch für Sie ausgemacht?
Als ich 2012 das Buch las, den Roman von Eugen Ruhe, war ich sehr daran interessiert, die Regie für einen eventuellen Film zu übernehmen und dachte mir auch schon, dass Wolfgang Kohlhaase damit beschäftigt ist. Das war auch so. Und so kamen wir zusammen und haben dann innerhalb von knappen 3 Jahren bis zum Drehprozess uns regelmäßig, unregelmäßig getroffen und haben dann in Dialogen, in Nachmittagen, meistens so 3-4 Stunden, immer die Etappen dieser Drehbuchwerdung gemeinsam gestaltet und unterhalten. Und es war für mich eine sehr lehrreiche, eine sehr kostbare Zeit.
Und dieses gemeinsame Arbeiten mit ihm, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Dass Regisseur und Drehbuchautor so eng zusammenarbeiten, das muss ja nicht unbedingt immer so sein. Was für eine Art gemeinsames Arbeiten war das? Was haben Sie da gelernt, weil Sie gesagt haben, das war lehrreich, diese Zeit?
Insofern war das eine kostbare Zeit, wie aus einem Gedanken, Dialoge beziehungsweise Szenen werden Situationen, Vorgänge, die für ihn ganz wesentlich waren, Handlungen, die dann Stimmung ergeben, nicht umgekehrt. Also die Stimmung haben sich dann aus den Vorgängen, was ja das Kompliziertere ist, also was passiert tatsächlich, ergeben. Und das ist auch eine Stärke des Drehbuchs. Es stecken ja manchmal ganze Jahrzehnte in einem Nebensatz. Manche Sätze sind große, sind schöne Sätze und eindringliche Sätze. Kohlhaase ist gleichsam ein Meister der Auslassung. Diese Auslassung, die mehr erzählen oft als der Dialog, der Satz selbst. Ja. Das war ein langwieriger und komplizierter Prozess, über diese Zeit auch zu erzählen, über die ja sehr viel schon erzählt wurde. Also das Ende der DDR war in dem Falle auch auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und auch die Wahl des Hauptdarstellers, das war ja auch eine...
Bruno Ganz.
Bruno Ganz, ja, in einer sehr ungewöhnlichen Rolle für ihn auch. Ja. Und als ich mit dem Gedanken kam, war das für Kohlhaase, das war mir sehr wichtig auch, dass er das gutierte. Und ich weiß noch, ich zeigte ihm, was ich auch sonst nie mache, die Muster vom ersten Drehtag. Das war nämlich ein Drehtag mit Bruno Ganz und habe ihn beobachtet, wie er sich an meinem Rechner, meinem Bildschirm, ich glaube sehr wohlwollend, diese ersten Szenen mit Bruno Ganz ansah. Das war mir aber auch sehr wichtig.
Weil es geht ja auch, ich vermute mal, auch um die Frage der Glaubwürdigkeit von Figuren, der Echtheit. Jemand wie Bruno Ganz, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, ein Schweizer Schauspieler, der diese DDR-Erfahrung eben nicht hatte, im Gegensatz natürlich zu Wolfgang Kohlhaase, Jahrgang 31, der DDR-Kind war von Anfang an. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, das Auslassen, also man könnte vielleicht auch sagen, das Schreiben zwischen den Zeilen, das, was nicht explizit gesagt wird, was aber mitschwingt. Ist das typisch für Wolfgang Kohlhaase gewesen? Letztlich ja auch typisch vielleicht für DDR-Kunstproduktion?
Ich bin ja mit seinen Filmen auch groß geworden. Ecke Schönhauser, Alarm im Zirkus. Natürlich, ich war 19. Ja, und in einem Film 1973 hatte ich das Glück, von Konrad Wolf besetzt zu werden. Für eine kleine Rolle, ja, in 2 Szenen, Katharina Thalbach und ich als junger Soldat in dem Film Der nackte Mann auf dem Sportplatz. Und da lernte ich Wolfgang Kohlhaase kennen. Und das war für mich natürlich aufregend und auch eine Auszeichnung, in einem Film der beiden eine Rolle zu spielen. Ja, das war schon etwas Großartiges für mich. Und später, während unserer Treffen, eine Vorbereitung für Zeiten des Abnehmens Lichts, aber auch später bis jetzt noch, ja, vorgestern haben wir noch telefoniert, weil wir auch nach dem Film Zeiten des abnehmenden Lichts, danach haben wir uns sehr regelmäßig, unregelmäßig getroffen bis jetzt, ja, um immer wieder freudestrahlend ein neues Projekt anzugehen und was dann meistens nach 4-5 Sitzungen leider beendet werden musste, weil wir merkten, das funktioniert nicht, aber es hörte nie auf, ja, ja. Überhaupt. Dieses Wort, und das ist ja auch der letzte Arbeitstitel eins unserer gemeinsamen Ideen, also seiner Ideen und meiner Ermunterung, weiterzumachen und beizusteuern, hört niemals auf, es hört von selber auf. Also ein Berliner Motto, wir sind ja nun beide Berliner, ja, und ich muss sagen, also wenn wir uns trafen und besonders danach, Berlin hatte ich mehr als zuvor und liebte diesen Berliner Humor natürlich, den ich kannte, den ich verstand und ermunterte ihn auch, Berliner Geschichten zu machen. Und er hatte einen unglaublichen Schatz von, nicht nur von Geschichten, sondern ein phänomenales Gedächtnis. Er hat Geschichten, Situationen, Stimmung von 1945, wo er in Adlershof Fliegerangriffe, mir Bombenangriffe beschrieb mit Meldungen des Oberkommandos der Wehrmacht, so dezidiert, so plastisch, als wäre ich dabei gewesen. Ja, es war unglaublich genau, dezidiert und plastisch, atmosphärisch, dicht geschildert. Das war einfach phänomenal. Ich ermunterte ihn oft auch, Geschichten nochmal zu wiederholen, obwohl er sagte, die kennst du bestimmt schon. Ich sage, manchmal habe ich gesagt, ja, aber erzähl sie trotzdem. Oder manchmal habe ich auch gesagt, nee, die kenne ich nicht, aber erzähl sie doch mal, obwohl ich sie schon dreimal gehört habe. Und sie änderte sich auch des Öfteren an bestimmten Stellen. Manchmal konnte man auch weiterhelfen. Und es war nicht nur immer unterhaltsam und witzig. Ich habe wirklich oft Tränen gelacht, sondern er war ein sehr geselliger Mensch. Übrigens auch eins seiner Lieblingsworte war Geselligkeit. Das war für ihn ganz wesentlich. Ja.
Und also auch ein Freund letztlich.
Das hoffe ich.
Auch wenn sie zwei unterschiedliche Generationen waren, ne? Sie
ja, hatte doch vieles verbunden. Ja, unterschiedliche Generationen, vor allen Dingen auch mit unterschiedlichen Biografien. Denn ich bin ja 78, habe ich die DDR verlassen.
Er ist geblieben.
Er ist geblieben und ich kannte ihn ja damals gar nicht. Also bis auf dieses kurze, aber sehr für mich sehr wesentliche Erlebnis. Der nackte Mann auf dem Sportplatz, übrigens ein wunderbarer Film, der also voller Lebensklugheit, Lebenswitz erzählt, mit Kurt Böwe und Ursula Karusheit in der Hauptrolle, mit vielen bekannten DDR-Schauspielern in Nebenrollen. Ich sehe mir diesen Film immer noch mit großem Vergnügen an und wir erinnerten uns auch gemeinsam an Szenen und spielten sie voller Freude nach. Und es sind auch Figuren dort aus diesem Film oder Ideen eingeflossen in die Zeiten des abnehmenden Lichts. Ja, aber er war schon zu meiner Jugendzeit bereits eine lebende Legende in der DDR. Und dass ein Drehbuchautor so lange Bücher schreibt, Ideen hat für Geschichten und mitreißend ist für das Publikum, was er gesucht hat und geliebt hat und gebraucht hat. Das ist schon ein großes Geschenk, wenn man mit so einem Mann zusammenarbeiten darf. Und das durfte ich.
Marty Gershonek, der Regisseur, der mit Wolfgang Kohlhaase vieles gemeinsam gemacht hat, eines auf jeden Fall realisiert hat, nämlich einen Film in Zeiten des abnehmenden Lichts. Und ein Mann, der diesem Wolfgang Kohlhaase sehr verbunden war. Wir haben es gehört, zum Beispiel auch als Schauspieler, als junger Mann in den 70er Jahren in dem Film Der Mann auf dem Sportplatz. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Gershonek.
Sehr gerne, sehr gerne.
Na, mal sehen, ob die Filme, die wir jetzt vorstellen hier bei uns, bei Fazit der Kultur vom Tage, so drehbuchtechnisch mithalten können. Einmal ein Film über Kriegerinnen in Westafrika und ein anderer über eine junge Frau, die offenbar übernatürliche Kräfte hat. Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion. Beginnen wir mit The Woman King, Kriegerinnen im Westen Afrikas, mit Viola Davis in der Hauptrolle. Also man könnte erstmal im weitesten Sinne vielleicht an Black Panther denken, vom Setting her, aber es sieht irgendwie nach mehr aus, oder?
Ja, und das unterscheidet den Film dann auch von Black Panther, weil Black Panther war ja ein Marvel-Science-Fiction und da geht es um Superkräfte und hier geht es wirklich um eine sehr realistische Geschichte. Also Sie haben es ja schon gesagt, die Geschichte spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in dem mächtigen Königreich Dahomey, dem heutigen Benin. Und tatsächlich hat es diese kriegerische Einheit der Frauen gegeben, Agoji genannt. Und ihre Anführerin ist Nazi. Und sie wird von Viola Davis gespielt, ja, und sie kämpft wirklich gegen die Versklavung ihres Volkes, gegen die Menschenhändler aus Portugal und sie lehnt sich auch gegen ihren König auf, der Geschäfte mit den Ausländern macht. Und in den Staaten hat dieser Film aber schon Kontroversen ausgelöst, weil doch die historischen Daten und Fakten nicht ganz korrekt sind, weil diese Kriegerinneneinheit hat tatsächlich bei dem Sklavenhandel mitgemacht, auch noch nach der offiziellen Abschaffung nach 1860. Und Viola Davis, die auch die Produzentin des Films ist, hat da schon Stellung zu bezogen und hat gesagt, man hat nur den historischen Hintergrund genommen, um dann eine fiktionale Geschichte zu erzählen, um einmal auch Kriegerinnen in den Mittelpunkt auf der Leinwand zu stellen. Ja, und in den Staaten hat der Film ziemlich gute Kritiken bekommen und ist auch vom Publikum sehr gut aufgenommen worden.
Vielleicht ist es auch gut, um den Film zu verstehen und wie er gemacht ist, einfach mal reinzuhören. Wir haben ja hier im Radio erst einmal nur die akustische Möglichkeit. Und der Trailer von The Woman King klingt so.
Unser ganzes Leben haben sie uns Geschichten über die Agoji erzählt.
Als Kriegerin musst du deine Tränen töten.
Trainiert hart. Kämpft härter. Ihr fürchtet niemanden. Und ihr fürchtet keinen Schmerz. Unsere Narben sind unser Stolz.
Also das klingt auch schon so, es geht ja um Kriegerinnen, Sie haben es ja schon erwähnt und haben es ja gerade gehört, Frauen wehren sich da. Es ist offenbar auch ein Film, der starke, sehr selbstbewusste Frauen zeigen sollen, die ihr Land verteidigen. Ist das auch ein feministischer Film?
Ja, ich würde jetzt nicht von einem feministischen Rundumschlag sprechen. Dennoch schaut man doch einfach anders hin, wenn man Frauen kämpfen sieht, gerade vor diesem historischen Hintergrund, weil wir haben ja nicht die Bilder im Kopf, wie Männer damals gekämpft haben. Also deshalb haben wir nicht diese Kinovorbilder oder andere historische Bilder im Kopf. Und dadurch kriegen die Kämpfe der Frauen schon eine gewisse Eigenwilligkeit. Und was ich auch ganz bemerkenswert an dem Film finde, ist, dass die Motivation, warum jede einzelne Frau kämpft, ganz anders nochmal aufgeladen ist. Und da kann ich schon sagen, der Film lässt sich eben die Zeit für jede dieser Figuren eine Geschichte zu erfinden. Und es sind wirklich Frauengeschichten. Also Nanziska, die Anführerin, wurde von Männern gedemütigt. Da kommt auch noch eine Rachegeschichte rein. Dann gibt es noch eine junge Frau, Navi, die hat sich nicht verheiraten lassen wollen und ist deshalb eben Kriegerin geworden. Und das sind dann alles nicht so Stereotypen oder Klischeebilder, die man von Kämpferinnen im Kopf hat, sondern das sind wirklich Geschichten, die da in die Schlacht ziehen. Und einmal gibt es auch eine Szene, wo eine der Kriegerinnen stirbt während einer Kampfhandlung. Und wenn die junge Kämpferin Navi dann anfängt zu schreien, dann ist das wirklich ein Schmerzensschrei, der über diese Handlung hinausgeht und die Leinwand zum Beben bringt.
Wie ist der Film eigentlich gedreht? Also man kann sich vorstellen, also im Trailer hat man schon den Eindruck, einen sehr starken Drive, da gibt es viel Action, es gibt durchaus auch Gewalt. Also was sieht man? Was für eine Optik hat dieser Film?
Also ich finde, das ist schon alles sehr realistisch gemacht. Also man könnte sich so vorstellen, von den ganzen Kostümen her, von den Tänzen, die es auch immer wieder gibt, von der Art zu kämpfen, dass das alles doch relativ ordentlich rekonstruiert wurde. Bei mir gibt es so eine gewisse Müdigkeit bei Kampfesszenen insgesamt mittlerweile. Aber die hier sind schon sehr gut choreografiert. Also da sind nicht so viele Computereffekte am Werk, sondern man spürt wirklich den Einsatz der Körper. Also das finde ich ganz bemerkenswert. Dann doch.
Also am Ende eine Empfehlung dieser Film?
Ja, vor allen Dingen wegen Viola Davis, die einfach großartig ist. Zuletzt haben wir sie ja gesehen in Ma Rainey Blues als Sängerin mit einem fülligen Körper. Und dieser füllige Körper war vom Blues betont. Und sie hat der weißen Industrieszene den Stinkefinger gezeigt. Und sie jetzt hier so als Kriegerin zu sehen, Muskelsehen, total durchtrainiert. Aber es wird so alles von innen bespielt. Also man spürt einfach, dass diese Frau, diese Figur ein Leben und ein Eigenleben entwickelt. Ja, und ich kann nur sagen, Viola Davis, nehme ich das alles ab, die Kämpferin.
Also The Woman King, ein Film, der weit über das hinausgeht, was Black Panther vor einigen Jahren gezeigt hat, in der Regie von Gina Prince-Bythewood. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, da geht es auch um eine bemerkenswerte Frauenfigur, die im Zentrum dieses Films steht, von Anna Lily Amirpour. Ein Film, der als Psychothriller angekündigt wird, Mona Lisa und der Blutmond. Da hört man es schon ein bisschen raus mit dem Blutmond. Also wie blutig geht's denn dazu?
Ja, gar nicht so blutig, sondern es ist hier was anderes. Hier sind wirklich Superkräfte oder außerordentliche Kräfte am Werk. Also wir lernen eine junge Frau kennen, die wohl immer Außenseiterin war, auch weil sie asiatische Wurzeln hat, die in der Psychiatrie lange gesessen hat. Da sehen wir sie auch in der Gummizelle mit Zwangsjacke. Und dann kriegt sie auf einmal mit in einer Blutmondvollmacht, dass sie über magische Kräfte verfügt. Sie kann nämlich die Gedanken anderer manipulieren. Und das probiert sie erstmal bei der Krankenschwester aus, die sie dann eben auf der Gummizelle befreit. Und dann geht sie eben durch das nächtliche New Orleans. Diese Außenseiterin trifft auf andere Außenseiterin. Und ja, dieses New Orleans ist so gezeichnet wie eine neonfarbene Vorhölle.
Und wie kann man sich das genretechnisch vorstellen, diesen Film? Also, wie gesagt, er wird als Psychothriller angekündigt. Das ist ein bestimmtes Genre. Wird das eingehalten?
Ja, weil sie ja doch immer wieder die Gedanken der anderen manipulieren kann. Deshalb würde ich schon sagen, dass das ein Psychothriller ist. Und diese Regisseurin hat ja schon einen Vampirfilm gedreht, einen Kannibalenfilm. Und sie spielt eher mit den Regeln des Genres. Also sie dekonstruiert jetzt nicht das Genre, aber sie liebt das Laute, das Grelle. Und das macht sie wirklich dann auch schön. Mit einem Sound taucht man dann ein in das New Orleans. Und man sieht eben auch so schöne Bilder, diese Außenseiterin erstmal am Rande der Stadt oder wie sie da so alleine durchläuft. Also das ist alles ganz gut inszeniert und es fügt dem Genre nichts Neues hinzu, aber es spielt wirklich mit den Regeln des Genres.
Anke, darf ich vielleicht eine Frage stellen, auch bei diesem Film nach dem feministischen Gehalt? Ich tue es einfach mal.
Ja, auf alle Fälle. Also ich würde auch, es ist kein feministisches Werk, aber es gibt originelle Ideen. Und zwar wird diese Heldin bei einer Stripperin landen, die von einer wunderbaren Kate Hudson gespielt wird. Und dann gehen die eben in ein Striplokal, Stangentanz. Und eigentlich wollen die Kunden erst kein Geld geben, aber da ja unsere Heldin die Gedanken manipulieren kann, fliegen auf einmal nur so die Dollarscheine. Also da wird doch ein neues, originelles Geschäftsmodell entwickelt.
Also zwei bemerkenswerte Filme, die da morgen in den deutschen Kinos starten. Mona Lisa und der Blutmond von Anna Lily Amirpour und The Woman King von Gina Prince-Bythewood, beide vorgestellt von Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion. Vielen Dank. Und immer auch Samstagnachmittag bei uns mehr noch zum allgemeinen und internationalen Filmgeschehen und natürlich auch immer unter deutschlandfunkkultur.de. Und es ist ja nun nicht so, dass die Kultur nicht schon so einiges durchgemacht hätte in den letzten 2,5 Jahren seit Beginn der Pandemie. Jetzt kommt schon das nächste Problem, die steigenden Energiekosten. Wenn die Politik auch sonst etwas tut mit riesigen Hilfspaketen, dann sollte doch auch die Kultur bedacht werden, denken sich vielleicht viele. Und was die Kulturminister, Kulturministerinnen der Länder wuppen können, das haben sie heute bei einem Treffen in Berlin besprochen. Elena Gorges hat sich umgehört.
Das Szenario der Corona-Pandemie, in der die Kultureinrichtungen anfangs unter dem Sammelbegriff Freizeit abgetan wurden und lange schließen mussten, soll sich möglichst nicht wiederholen. Bloß nicht den Eindruck erwecken, man habe die Kultur nicht auf dem Schirm. Und so wird an diesem Tag oft betont, dass alle an einem Strang ziehen. Angela Dorn, hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst.
Das Wichtigste war, dass wir uns zwischen Bund und Ländern einig sind, dass wir die Kultur in diesen schwierigen Zeiten weiter unterstützen wollen. Alle Kultureinrichtungen stehen vor enorm gestiegenen Energiepreisen und haben noch die Nachwirkung von dieser Corona-Pandemie. Das Publikum ist noch zögerhaft, teilweise zurückzukommen. Und dass wir uns gemeinsam anstrengen, Bund und Länder gemeinsam, hier Unterstützung zu schaffen. Hier sind wir in guten Gesprächen und das ist das wesentliche Ergebnis des heutigen Tages.
Konkrete Zusagen für Hilfen, auf die die Kultureinrichtungen gehofft hatten, gab es nicht. Denn wie auch beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz, hängt alles an der Gaspreiskommission. Die berät noch, wie die 200 Milliarden schwere Gaspreisbremse umgesetzt werden soll. Immerhin einen kleinen Erfolg gab es für die Kulturpolitiker. Bundeskanzler und Ministerpräsidenten hatten bei ihrem Treffen explizit über die Kultur gesprochen und in ihrem Beschluss verankert, dass es Hilfen für die Kultureinrichtungen geben soll. Der Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen, der in der Corona-Pandemie geschaffen worden war, soll dafür in einen Energiehilfefonds umgewandelt werden. So können die Kulturpolitiker zumindest mit ersten Planungen beginnen. Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen und damit derzeit turnusmäßig die Vorsitzende der Kulturministerkonferenz.
Wenn es uns gelingt, gemeinsam mit dem Bund einen Fonds für die Kultureinrichtungen zu etablieren, dann werden wir das als Länder auch mitfinanzieren. Das ist so, dass der Bund einen Zuschuss gibt und wir geben als Länder Länder auch einen Zuschuss und tragen am Ende die Last wahrscheinlich 50-50 gemeinsam. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Die hohen Energiepreise sind ein drängendes Problem für Theater, Museen, Konzertsäle und Bibliotheken. Aber nicht das einzige. Sollte das Gas tatsächlich knapp werden, dann sind sie nicht in der Kategorie, die besondere Priorität hat. Man sei deshalb im Gespräch mit der Bundesnetzagentur, so Ina Brandes, mit dem Ziel, dass Kulturgüter, die besonders schützenswert sind, in die Kategorie der kritischen Infrastruktur aufgenommen werden. Dafür müssen die Kultureinrichtungen aber erst einmal Inventur machen und nach bestimmten Kriterien entscheiden, ob sie besonders schützenswertes Kulturgut besitzen. Eine komplexe Aufgabe. NRW-Kulturministerin Ina Brandes.
Wir haben das heute besprochen. Es ist aber so, dass in den Einrichtungen vor Ort noch viel Arbeit getan werden muss, um alle Kulturschätze, die wir in Deutschland haben, aufzunehmen und zu priorisieren und sich auch zu überlegen, wie die gelagert werden können. Das heißt, da steht uns in der nächsten Zeit noch Arbeit bevor. Wir haben aber eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bund und vor allen Dingen mit der Bundesnetzagentur, wo wir mit unseren Interessen als Kulturministerin und Kulturminister auch auf sehr offene Ohren stoßen.
Aber wer wird denn nun Vorrang haben, wenn zu wenig Gas da ist? Kitas, Schulen, Schwimmbäder, Krankenhäuser oder Museen? Den Kommunen kommt bei diesen Entscheidungen eine Schlüsselrolle zu, denn auch sie sind Träger vieler Kultureinrichtungen. Um den Notfall zu verhindern, sei es jetzt wichtig, Energie einzusparen, betont Jörg Friese, Kulturdezernent vom Deutschen Landkreistag, der heute mit am Tisch saß. Die Kultureinrichtungen würden hier ihren Beitrag leisten.
Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich sehr daran interessiert, den Beitrag, den Kultur und kulturelle Veranstaltungen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft leisten, gerade in diesem doch vor uns liegenden sehr schwierigen Winter aufrechtzuerhalten.
Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth nennt es nach dem Treffen sogar unseren demokratischen Anspruch, Museen, Theater, Kinos und Konzerthäuser offen zu halten. Sie seien kraftspendende Orte der Bildung, der Begegnung, der sozialen Wärme und der Gemeinschaft.
Elena Gorges über das heutige Kulturministertreffen und mögliche Hilfen in der Energiekrise.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Dean Frederik Wirwig.
Der Hollywood-Star Alec Baldwin hat sich nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halina Hutchins bei einem Western-Dreh mit ihrer Familie außergerichtlich geeinigt. Das teilte Baldwins Anwalt heute mit. Hutchins Witwer Matthew, der Baldwin und weitere Produzenten des Westerns Rust verklagt hatte, erklärte, der Film solle nun ab Januar nächsten Jahres zu Ende gedreht werden. Er selbst werde Produzent des Westerns und ziehe die Klage zurück. US-Medienberichten zufolge wird der Mann der getöteten Kamerafrau dadurch einen Teil der Einnahmen des Films erhalten. Katharina Wilhelm.
Bei den Dreharbeiten zu dem Westernfilm in New Mexico hatte sich offenbar ein Schuss aus der Waffe gelöst, die Baldwin bei Proben in der Hand hielt. Dabei wurde die Kamerafrau Halina Hutchins getötet, der Regisseur des Films Joel Souza verletzt. In der Folge gab es diverse Anschuldigungen gegen das Filmteam und auch Baldwin selbst, der auch als Producer an dem Film beteiligt ist. Unter anderem hatten Teammitglieder gesagt, es habe Verstöße gegen Industriestandards gegeben. Die Filmemacher hätten fahrlässig gehandelt und zu wenig für die Sicherheit am Set gesorgt.
Trotz der nun erfolgten Einigung dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Die Staatsanwaltschaft in New Mexico könnte in diesem Fall noch Anklage erheben. Mehr als 600 Kulturschaffende haben in einem offenen Brief ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran erklärt. Darunter die Schauspielerin Iris Berben, die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und die Autorin Caroline Emke. Der Ruf nach einer feministischen Revolution im Iran sei laut und deutlich, heißt es in dem Brief. Und weiter wörtlich: Wir sehen euren couragierten Widerstand, wir hören eure entschlossenen Stimmen, wir bewundern euren Mut. Im Iran gehen Sicherheitskräfte derzeit massiv gegen Demonstrierende vor. Es gab dabei viele Tote. Auslöser der Proteste ist der Tod von Mahsa Amini. Die 22-Jährige war in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen und wenige Tage später für tot erklärt worden. Der Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Daniel Barenboim, wird für einige Zeit weniger dirigieren. Barenboim werde sich aus gesundheitlichen Gründen in den kommenden Monaten von einigen seiner Auftritte, insbesondere von Dirigaten, zurückziehen, teilte die Staatsoper mit. Zuvor hatte Barenboim dies selbst in den sozialen Medien angekündigt. Der 79-Jährige schrieb, sein Gesundheitszustand habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Es sei bei ihm eine schwere neurologische Erkrankung diagnostiziert worden und er müsse sich jetzt so weit wie möglich auf sein körperliches Wohlbefinden konzentrieren, so Barenboim. Der Dirigent und Pianist war in jüngster Zeit schon mehrfach wegen gesundheitlicher Probleme ausgefallen.
Frederik Wirwig mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank.
Fazit.
Also wer ganz oben ist, ganz oben, verliert den Sinn für die Wirklichkeit. Ich glaube, ein weit verbreitetes Phänomen, verbunden mit immenser Macht und vielleicht noch einem hörigen Militär, wird es richtig gefährlich. Auch dafür finden wir bekanntermaßen ständig neue Beispiele. Shakespeare hat sich sehr für einsame Machtmenschen interessiert. Zum Beispiel für das Ehepaar Macbeth, das sich an die Spitze Schottlands mordet und wieder neue Gewalt nach sich zieht, als sie von dort weg sollen. Shakespeares Macbeth. Heute Abend war Premiere im Schauspielhaus in Hamburg in der Regie von Karin Henkel und Katrin Ullmann. Kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Man kann eigentlich fast gar nicht anders als an Putin und seinen Krieg denken. Gibt es da Bezüge?
Nein, überhaupt nicht. Die Arbeit ist allein schon von der Ausstattung her eine sehr, sehr puristische und ästhetische Angelegenheit. Katrin Brack, die Bühnenbildnerin, hat eine leere, tiefschwarze Schräge auf die Bühne gestellt und darüber hängen dann etwa 40 weiße Papiergirlanden, also im Grunde diese Art Girlanden, wie man sie von Kindergeburtstagen kennt, nur eben, dass sie senkrecht hängen. Und dieser Girlandenwald wird dann im Laufe des Abends immer mal hoch und mal runtergefahren. Und darunter wirkt die Szenerie eher wie so eine Unterwasserwelt im Algengewirr oder vielleicht symbolisieren diese Girlanden auch das Labyrinth des Unterbewusstseins. Das kann man nicht so richtig deuten. Das sieht unglaublich schön aus und faltet sich auch sehr schön knisternd zusammen, aber der Sinn erschließt sich nicht so wirklich. Und die Kostüme von Adriana Braga-Parecki sind auch in den Farben schwarz und weiß gehalten. Die Spielerinnen tragen meist weiße Pluderhemden mit schwarzen Halsschleifen und schwarze Schottenröcke. Und die Hexen, die es ja bekanntlich auch gibt, tragen auch mal einen silbernen Glitzerfummel oder ausladende Abendkleider. Aber insgesamt bleibt diese ganze Ästhetik und die Optik des Abends und die Ausstattung in Weiß, Schwarz und Rot. Also die Hände, es wird ja sehr viel gemordet an dem Abend, der Spieler werden regelmäßig in blutrote Farbe getaucht.
Ja, also die Bezüge zur Wirklichkeit muss man sich als Zuschauer dann vermutlich selber bauen oder eben auch nicht. Vielleicht versuchen wir mal ein bisschen die Hauptfigur besser zu charakterisieren, Macbeth also. Und da gibt es eine Szene, weil Sie schon von Blut gesprochen haben, eine Szene wie diese.
Wie bin ich denn hier hingekommen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe Fieber. Die Hand, sie reißt mein Auge aus. Wo kommt denn das Blut her? Blut! Überall Blut!
Ja, Macbeth, also was ist das für eine Figur?
Ja, dieser Macbeth, gespielt von Christoph van Boven, hat man jetzt hier sehr schön gehört. Das ist eher ein Macbeth, der wie ein verunsichertes Kind, der fast aus Versehen auf den Thron, der sich fast aus Versehen auf den Thron gemordet hat. Er ist eher unglücklich über diese ganzen Taten. Und diese Szene, die wir gerade gehört haben, ist quasi das Intro in die Inszenierung und ist auch zugleich der Rückblick, weil zu dem Zeitpunkt hat er Duncan bereits ermordet und fragt sich
also
eben...
Also Duncan, rechtmäßigen König von Schottland.
Den amtierenden König von Schottland und ist dem Wahnsinn verfallen und kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Und das ist eine irrsinnig, ganz, ganz großartig gespielte Szene von Christoph van Boven, der sowieso im Grunde den ganzen Abend meistert und man könnte fast sagen, es ist in großen, weiten Strecken ein Solo von ihm. Es gibt am Ende dieser Szene, das finde ich einen ganz prägnanten Satz, den er sagt, weil er eben dieser Raum unglaublich leer ist und er gar nichts zum Anspielen hat und auch im Grunde keine Tür, durch die er gehen kann, um den Duncan zu ermorden im Schlaf. Es ist alles ein offener Raum, sagt er irgendwann, it's an open space filled with dark bloody fantasy. Und im Grunde finde ich, das ist fast so ein Hinweis, dass man diesen Macbeth von Karin Henkel als ein Macbeth erlebt, der in seiner Fantasie lebt. Also dass man mit ihm eintaucht in seine Wahnvorstellungen, in seine Ängste, die oft sehr kindlich sind. Aber das, würde ich sagen, ist so die Kern- und Grundidee des Abends.
Also auch immer wieder englische Einsprengsel aus dem Originaltext, oder?
Ja, total. Das ist eine sehr, sehr freie Bearbeitung, die Karin Henkel gemeinsam mit dem Dramaturgen... Oh Gott, seinen Namen raussuchen, das ist immer so gemein, wenn man die nicht nennt, die Dramaturgen, dem Dramaturgen Roland Coberg gemeinsam erstellt hat. Und das ist wirklich sehr locker und sehr lose. Da wird irgendwie, Kate Strong spielt ja auch mit, da werden englische Sätze gegen deutsche getauscht, da fliegen Sätze wie Don't give a shit on your feelings, move on, um sozusagen Macbeth zu den Taten zu drängen. Und dann wird der Deutsch geantwortet. Das ist wirklich sehr lose am Shakespeare'schen Original entlang gehangelt. Das macht das alles sehr unterhaltsam auf eine Art.
Die Frauenfiguren haben natürlich auch eine zentrale Rolle eigentlich in diesem Stück. Also die Hexen sind ja nun recht berühmt. die haben Sie schon kurz erwähnt, Sie haben Lady Macbeth noch gar nicht erwähnt, die doch eigentlich wichtige Ehefrau von Macbeth.
Ja, in meiner Wahrnehmung taucht Lady Macbeth auch nicht explizit als Lady Macbeth auf. Es gibt, wie gesagt, diese beiden Schauspielerinnen, Angelika Richter und Kate Strong, die die Frauenrollen übernehmen, und das verschwimmt so. Die spielen die Hexen und die haben auch mal Passagen der Lady Macbeth, aber das ist nicht klar zugeordnet. Das sind mehr Hexen als Lady Macbeth.
Also am Ende geht das auf für Sie?
Nee, ich finde, es geht am Ende nicht so wirklich auf. Es bleibt ein Albtraum eben dieses Macbeth, dem man eintaucht für diese recht kurzweiligen 2,5 Stunden. Aber man wacht auch recht ungerührt aus diesem Albtraum auch wieder auf.
Das sagt Katrin Ullmann, die aus dieser Premiere kommt in Hamburg am Schauspielhaus. Karin Henkel also hat inszeniert Macbeth. Noch mehr Theater bei uns immer am Samstagnachmittag ab 14 Uhr in unserer Theatersendung und in unserem Theaterpodcast. Und alles dazu natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de. Gerade waren wir also in Hamburg bei dieser enttäuschenden Premiere von Macbeth in der Regie von Karin Henkel. So haben wir es gerade gehört von unserer Kritikerin. Dann bleiben wir doch ein bisschen beim Theater und gehen zu einem echten Kulturtanker nach Berlin, zu den Festspielen, weitestgehend vom Bund finanziert, unter deren Dach diese Festspiele finden, zum Beispiel das Jazzfest statt, aber auch diverse Bundeswettbewerbe. Am bekanntesten sind aber zwei Dinge, nämlich der Gropiusbau und das Theatertreffen. Immer noch der wichtigste Theaterwettbewerb im deutschsprachigen Raum. Und da wird gerade fast alles umgekrempelt. Darüber haben wir schon berichtet. Und das Ganze unterstützt durch den neuen Festspielintendanten Matthias Pees. Ein internationales Frauenteam leitet die Sache und wird einiges anders machen. Heute nun sollte es endlich auch etwas konkreter werden bei einem Pressetermin. Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat sich das Ganze angeschaut.
Beim Theatertreffen wird sich einiges verändern, so viel ist klar. Nur was genau, das muss man häufig zwischen den Zeilen lesen. Keinen Zweifel lässt Martha Hewelt, Teil des neuen vierköpfigen Leitungsteams, allerdings bei der folgenden Ansage.
Eine große Veränderung liegt darin, dass es den Stückemarkt nicht mehr geben wird.
Der renommierte Stückemarkt wurde 1978 als erste Förderinitiative für neue Dramatik gegründet. Ihm ist jetzt zum Verhängnis geworden, dass man ihn in den letzten Jahren internationalisiert und mit Rekordzahlen aufgebläht hat. Hunderte Bewerber Innen aus immer mehr Ländern reichten ihre Texte für das inzwischen deutsch- und englischsprachige Festival ein und nur wenige Dramen konnten präsentiert werden. Das neue Team kritisiert also zu Recht, der Stückemarkt sei wenig nachhaltig und ungerecht den Nichtmuttersprachlern gegenüber. Ein auf Sprache ausgerichteter Stückewettbewerb kann nicht internationalisiert werden, das ist seit Jahren klar. Man hätte die konfuse Ausrichtung allerdings leicht wieder ändern können. Paradox ist jetzt, dass man den Stückemarkt wegen seiner Internationalisierung einfach abschafft, gleichzeitig aber das Theatertreffen und die kompletten Berliner Festspiele internationaler ausrichtet. Denn es gibt eine zweite, schwammigere Veränderung. Neben dem Herzstück des Theatertreffens, den 10 bemerkenswerten Inszenierungen, ausgewählt von einer deutschsprachigen KritikerInnen-Jury, soll es 10 internationale Treffen geben. Was das heißt, erklärt Caroline Hochleichter vom Leitungsteam.
Wir nehmen den Namen unseres Festivals beim Wort und stellen den 10 bemerkenswerten Inszenierungen, also dem Theater, 10 europäische Treffen an die Seite. Diese 10 transdisziplinären Begegnungsformate ergänzen die bestehende Struktur und kreieren für das traditionsreiche Festival einen Resonanzraum auf europäischer Ebene.
Transdisziplinäre Begegnungsformate auf europäischer Ebene also. Konkreter wird es auch auf Nachfrage nicht. Im Gegenteil. Während Joanna Nutzkowska sagt, man sei darüber schon mit europäischen Partnern im Gespräch, betont Pees, dass man keine 10 europäischen Inszenierungen neben den 10 deutschen Inszenierungen präsentieren will. Es sei ein offenes Format. Ein Rahmenprogramm also, wie es das natürlich längst beim Theatertreffen gibt. Neu ist allerdings der große Umfang dieser europäischen Erweiterung. Die 10er-Auswahl der KritikerInnen-Jury soll unangetastet bleiben. Vorerst. Schon im Januar werden aber ein paar Jurorenplätze frei. Wie werden sie neu besetzt?
Das ist mit der Jury so, dass wir in einem Workshop gemeinsam mit der jetzigen Jury darüber arbeiten werden und gemeinsam überlegen werden, wie wir in Zukunft zusammen weiterarbeiten.
Klingt, als würde da manches aufgeweicht. Natürlich muss man nicht auf Biegen und Brechen an den KritikerInnen festhalten. Oft wird ihnen vorgeworfen, aus der eigenen Blase heraus fernab des Publikums zu unterscheiden. Diversere Jurorinnen abseits der Theaterblase, warum nicht? Beim Theatertreffen sind es jetzt aber ausgerechnet die Insider, die Kuratorinnen aus dem Betrieb, die zu übernehmen scheinen.
Was die Kulturstiftung des Bundes davon hält, die das Festival als Leuchtturmprojekt finanziert, wird man in 2 Jahren sehen. Bis dahin sind die Gelder gesichert. Matthias Peß ist ein Mann der Internationalisierung und der freien Szene. Für die 3 Musikfestivals der Berliner Festspiele und das Ausstellungshaus Martin-Gropius-Bau ist das vielleicht eine gute Sache. Das Theatertreffen mit seiner einmaligen Ausrichtung jetzt aber langsam zu einem internationalen Festival umzupolen, wie es sie wie Sand am Meer gibt, ist der Anfang vom Ende. Siehe Stückemarkt. Doch wie sieht es um die Ausrichtung der Berliner Festspiele im Ganzen aus?
Die Berliner Festspiele ermöglichen und präsentieren zuallererst herausragende und eigensinnige Kunst. Aber sie sind zugleich auch eine zeitgenössische Plattform künstlerischer Auseinandersetzungen mit zentralen gesellschaftspolitischen Fragestellungen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Klar, gesellschaftspolitische Debatte, Vernetzung, Öffnung, das sind die Modeworte aller Kulturinstitutionen. Wenn daraus folgt, dass die großen europäischen Tanz- und Theaterproduktionen mal einen Abstecher nach Berlin machen, großartig. Unter Peß Vorgänger Thomas Oberender hatten sie keine Lobby und keine Bühne mehr in der Stadt. Die kleinen Formate und Programme, die Matthias Peß heute präsentierte, klingen allerdings eher nach mehr von all dem, was Berlin schon hat. Kleine Schiffe statt großer Tanker, Festspiele.
Theaterkritikerin Barbara Behrendt über die Zukunft der Berliner Festspiele mit besonderer Berücksichtigung des Theatertreffens. Arno Ozesek schaut in die Feuilletons von morgen.
Der Begriff ist ein Widerspruch in sich. Dennoch oder deshalb möchten wir das feuilletonistische Aufheben rund um Harald Welzer und Richard David Precht als intellektuellen Boulevardjournalismus charakterisieren. Und selbigem widmen auch wir uns jetzt, unterhaltsam ist das ja, indem wir mit der Wochenzeitung Die Zeit fragen, wer ist Precht und wenn ja, wie viele? Jens Jessen möchte erklären, wie aus dem beliebtesten Modephilosophen eine Hassfigur wurde und erinnert daran, wie Precht und Welzer in der ZDF-Sendung Lanz von Melanie Ammann vom Spiegel und Robin Alexander von der Tageszeitung Die Welt vorgeführt wurden. Alexander und Ammann zeigten Hohn und Verachtung für etwas, das ihnen als amateurhaft zusammengeschustert erschien. Schlimmer noch, sie zeigten ihren Hohn und ihre Verachtung in einer Art des Sitzens und Sprechens, die unvergleichlich souverän von dem gekränkten Gehaspel der Ankläger abstach. Ja, man kann es nicht anders sagen. Den journalistischen Profis Ammann und Alexander gelang es mühelos, aus den Anklägern ihrer Branche Angeklagte zu machen. Precht und Welzer verwandelten sich im Handumdrehen in Schulbuben, die Missstände anprangern wollten, aber sich stattdessen als Missetäter vor dem Schuldirektor zu verantworten hatten. Restlos frei von Schadenfreude scheint Jens Jessen nicht zu sein, aber sei es drum. Analytisch korrekt finden wir, dass Jessen Prechts These von der Selbstgleichschaltung der Medien für unvereinbar mit dessen zahmem Image hält. Eine auffällige Außenseiterposition, schon gar eine querulatorisch wirkende, war niemals vorgesehen. Precht hatte der einfühlsam sanfte, trostreiche Experte zu sein, der unauffällig vernünftige Positionen unauffällig und vernünftig, im besten Fall sogar etwas langweilig vortragen sollte. Er sollte gefallen, nicht Missfallen erregen. Soweit Jens Jessen zur Causa Precht. Nun zu relevanten Themen. Mit Blick auf den Wahlsieg Giorgia Melonis in Italien fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, steht der Faschismus vor der Tür? Angelo Bolaffi, Professor für politische Philosophie an der Universität La Sapienza in Rom, antwortet gelassen. Es wäre irreführend, von einem Faschismus ante portas zu sprechen. Und das nicht nur, weil Meloni ihre Regierung vom Palazzo Chigi, nicht wie Mussolini vom Palazzo Venezia ausführen und beim Betreten dieser Schaltzentrale der Macht nicht von Schwarzhemden eskortiert werden wird, sondern von Elfen aus ihrer Lieblingssaga Herr der Ringe. Italien ist nicht Ungarn, nicht bei seiner geopolitischen Rolle, seinem ökonomischen Gewicht und seiner politischen Kultur. Dank der in den späten 70ern eingeleiteten Modernisierung Italiens konnten etliche Verbesserungen im Sinne von Emanzipation und Chancengleichheit etabliert werden. Diese Rechte können nicht einfach zur Disposition gestellt werden. Nicht einmal bei der katholischen Kirche würde man dafür Rückhalt finden. Angelo Bolaffi in der FAZ. Und damit willkommen im Chaos-Space. So betitelt die Süddeutsche Zeitung einen Artikel von Adrian Kreie, der zunächst darauf reagiert, dass Elon Musk Twitter nun doch kaufen will. Die Aufsichtsbehörden und die Justiz behandelt Elon Musk wie lästige Köter, die er mal mit Fußtritten, mal mit hingeworfenen Leckerlis auf Abstand hält. Das Web 2.0 aber, die immer noch dominante Phase der Digitalisierung mit ihren monopolistischen Werbe- und Shoppingkonzernen, steuert er gerade wie einen Tesla mit Sommerreifen im Eisregen über den sprichwörtlichen Information Superhighway. Die digitale Menschheit degradiert er dabei zu einer Horde Gaffern, die dem Crash zusehen. In der Hauptsache beklagt Kreie, dass die Herren, immer nur die Herren aus dem Silicon Valley, das ganze Internet in den Wahnsinnsmodus versetzt hätten. Die digitale Welt ist gerade an einen Punkt des Kontrollverlustes gekommen, an dem die Kybernetik und ihre Steuerungsmechanismen ausgehebelt sind, die im Herz dieser Maschinen die Kreisläufe regeln sollen. Elon Musks Bro-Culture, Mark Zuckerbergs Robobürokratie und Googles Allmachtsansprüche sind da allesamt Teil des Problems. Die Einzelheiten lesen Sie bitte selbst nach. Und wenn Sie sich dann zum Grübeln auf die Couch fläzen, gönnen Sie sich doch mit einer Überschrift der Tageszeitung ein Bier, ein Whisky und gute Musik.
Arno Zessek aus den Feuilletons vom Donnerstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.